Also, ich möchte euch heute eine interessante Persönlichkeit des Samsara vorstellen, eine ebenso berüchtigte und gefürchtete oder wie gefürchtete Person, Mara. Ich habe das Thema mal genannt, Mara, listenreicher Verführer und Verderber. Ich bin sicher, dass wir hier in dieser Runde sonst so Mara schon x-mal im Mund hatten. Immer mal taucht der Name irgendwie wie selbstverständlich auf, aber niemals ist da ein richtiges Thema draus geworden. Und ich dachte, das musst du jetzt endlich mal machen. Und ich wollte mal den Pali-Kanon befragen, was er denn über Maro, über seine Wesenszüge und seine Aktivitäten sagt. Und wie das immer der Fall ist, es steht so viel drin, dass man das an einem Abend überhaupt nicht bewältigen kann. Bevor ich inhaltlich was sage, vorab gleich den Hinweis, wenn wir über Mara reden oder davon hören, sind immer mindestens drei verschiedene Bedeutungen verbunden. Das muss man sozusagen mitdenken, damit man nicht irgendwie in Schwulitäten kommt. Das eine ist, dass Maro eine lebende Person ist, also ein Wesen, von dem man gelegentlich auch einen persönlichen, individuellen Namen weiß und kennt. Also wir werden heute Abend noch über den Mara Dusi hören. Die zweite Bedeutung ist, dass Mara sowas wie eine Amtsbezeichnung oder eine Funktionsbezeichnung ist. Also ungefähr wie Bundeskanzler. Ja, den gibt's immer, auch wenn die Personen wechseln. Die haben unterschiedliche Namen, so ist es da auch. Mara gibt's sozusagen nicht immer, aber lange, lange Zeit und die einzelnen Inhaber des Postens sozusagen wechselt. Und ein dritter Aspekt ist Mara als Symbol, als Personifikation für verschiedene Dinge. Da steht er einmal für den Tod, einmal steht er für die fünf Daseinsfaktoren, ein anderes Mal steht er auch für die Geistesgifte oder die Herzenstrübung. Also das immer im Hinterkopf. Eine allgemeine Warnung noch auch vorab, dass wir Mara nicht automatisch mit dem westlichen oder christlichen Teufel oder Satan identifizieren. Das lädt sozusagen ein, ja, Mara ist der Teufel. Da gibt es sicher viel an Übereinstimmung, Überschneidungen, aber das ist eben nicht identisch eins zu eins. Wenn wir mal kurz rekapitulieren, was wir so aufgeschnappt haben in unserer Kultur, dann ist Mara ja der Fürst der Hölle. Er ist der Herrscher der Dämonen. Er gilt als ein wesentlicher Urheber für das Leiden in der Welt, für das, was Menschen Schlimmes widerfährt, weil er den Menschen die Pest auf den Hals jagen kann. Er ist zuständig, wenn es sein muss, für Gewitter, Hagel, Sturm und alles Mögliche, was sonst noch uns Menschen das Leben schwer macht. Der Teufel, heißt es, hat schon existiert, als die Welt noch nicht erschaffen war. Also zu einer Zeit, wo er als Engel noch unterwegs war, der sich aber irgendwann als Widersacher des Gottes entpuppt hat oder entwickelt hat und deshalb so ein bisschen in Clinch mit dem lieben Gott gekommen ist. Vom Teufel heißt es, dass er von Jesus Christus besiegt ist, seine Macht ist gebrochen, aber dummerweise immer noch wirksam, ja, leider. Und last not least, von ihm wird gesagt, dass er dereinstmal in der Hölle landen wird und da nie mehr rauskommt. Also das ewige Höllenfeuer ist ihm sozusagen gewiss. Das ist so die Standardversion. Ich sage auch gleich dazu, wie bei Mara auch, das Bild dieses Phänomens ist weitaus komplexer und auch gar nicht so einheitlich. Das ist oft auch widersprüchlich. Man darf sich da nicht ein wirklich klares Bild erwarten, das jeder gleichermaßen unterschreiben wird oder bestätigen wird. So, kurz zu Mara auch mal so eine erste Übersicht. Er gilt zumindest in der späteren buddhistischen Tradition seltsamerweise als eine sehr hohe Gottheit. Und zwar als eine Gottheit im sehr hohen Sinnenbereich, im Kamaloka, und zwar da die oberste Position. Und gilt, manchmal wird er so genannt, als eine Art auch rebellischer Gott, der irgendwann gesagt hat, da mache ich nicht mehr mit, ich mache das alles anders. Und er ist sozusagen ein absteigendes Wesen, also eine Gottheit auf dem absteigenden Ast. Anders als der Teufel ist Mara nicht immer existent, sondern er tritt in Erscheinung, er manifestiert sich dann, wenn die Sinneswelt wieder entstanden ist, also wenn Kamaloka wieder sozusagen aus dem Niedergang der Existenz sich herausgebildet hat, dann taucht auch irgendwann an einer bestimmten Entwicklungsstufe oder Stufe des Niedergangs Mara auf. Aber er bleibt nicht immer in dieser Position, sondern er kann sich auch aus dieser, ja, seiner selbst angeeigneten Rolle wieder befreien und kann, wie andere Wesen auch, im Samsara auf- und abwandern. Wir werden das vorhin nachher noch an einem bestimmten Beispiel sehen. Das heißt, er ist genau dem Karma unterworfen, wie das alle anderen Wesen auch sind. Insgesamt, um das mit dem Teufel noch mal ein bisschen zu vergleichen, kann man vielleicht sagen, dass Mara nicht so sehr die Eigenschaft des Böswilligen, ja, des Dämonischen, des Übelwollenden, des Feindseligen hat, sondern Mara ist eher so ein Herrschsüchtiger, der die Menschen einfach in seinem Herrschaftsbereich halten will, insbesondere sie animiert, im Sinnenbereich weiter zu sein, dann ist soweit alles gut. Aber er hat auch Facetten, wenn da irgendwas schief geht und die Dinge nicht so laufen, wie er will, dass dann andere Seiten sozusagen aufgezogen. So, das ist im ersten Überblick mal, dass man einen kleinen Eindruck hat. Unser guter Mara hat noch weitere Namen, die die eine oder andere Eigenschaft von ihm auch noch mal näher deutlich werden lassen. Also sehr häufig wird er der Papima genannt, ja? Mara der Böse, weil er eben in der Existenz, im Zusammenleben der Menschen eine üble Rolle spielt. Er ist nicht ein wohlwollendes Wesen, er ist eher einer, der stört, der die Dinge durcheinander bringt. Er ist die Personifikation des Schlechten und ist auch moralisch nicht wirklich in Höchstform, um das mal so zu sagen. Er lügt und betrügt und täuscht und hintergeht die Menschen und manipuliert sie. Also das macht ihn nicht sehr sympathisch. Dann wird er immer wieder mit dem Tod assoziiert. Und das liegt auch nahe, weil alle Wesen, die im Sinnensuchtbereich sich manifestiert haben, einen physischen Körper besitzen. Den brauchen sie ja, um die Sinnendinge wahrzunehmen und zu genießen. Und wo ein Körper angelegt ist, kann man klar vornherein schon sagen, wird der irgendwann mal zerbrechen, kaputt gehen und einfach die Wesen werden sterben. Deshalb gibt es nochmal drei zusätzliche Namen für ihn. Der eine ist Antaka, das heißt wörtlich übersetzt, einer, der das Ende macht. Ja, der macht, zack, Schluss mit dir, aus, vorbei, was das physische Leben angeht. Dann wird er nochmal Machu genannt, der Töter, der Mörder, oder Marita, auch der Töter. Und da will ich gleich nochmal eine Facette gleich darstellen, damit wir jetzt nicht nur in diesen Kategorien von Person denken, sondern immer auch die gleich andere Ebene noch mit dabei haben. Da will ich den Buddha mal zitieren. Er wird nämlich gefragt, von Mara spricht man, o Herr, inwiefern, o Herr, heißt es denn Mara? Also was ist unter Mara zu verstehen? Und der Buddha antwortet Folgendes. Wenn Körperlichkeit da ist, wenn Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein da sind, dann gibt es einen Mara, dann gibt es einen Töter und auch einen, der stirbt. Also hier wird gleich nochmal auf eine andere Dimension verwiesen. Mara ist im Kern das Phänomen der Sterblichkeit, das im Rahmen unseres allgemeinen Lebens einfach vorhanden ist. So, Kanha wird er manchmal genannt, ist der Dunkle. Ja, weil er auf der dunklen Seite, es ist symbolisch gemeint, auf der dunklen Seite des Lebens steht. Er macht dunkles Karma, verführt andere zu dunklem Karma, erlebt entsprechend, nicht vielleicht jetzt, aber später, die dunkle Seite der Existenz. Und wenn man ihn sieht als Personifikation der Verblendung, des Nichtwissens, der Ahnungslosigkeit, dann ist er auch Stellvertreter für die geistige Dunkelheit. Also das ist das ganze Phänomen, das da mit diesem Namen abgedeckt ist. Pamatabandhu, ja, das ist der Gefährte der Lässigen, so muss man sagen. Also ist lässig, aber ist auch ein Gefährte der Lässigen, weil er die Menschen animiert, so einfach in den Tag hineinzuleben. Ja, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, nicht in die Tiefe zu gehen, so in der Vordergründigkeit zu bleiben, leichtsinnig zu sein, an der Oberfläche der Existenz zu bleiben, aber nicht wirklich hinter die Kulissen zu gucken. Und das Letzte, das ist das, wenn man so will, Entscheidende oder das Zusammenfassende, sein Name Namuchi, der Nichtlöser. Also wenn Mara aktiv ist, dann in dem Sinn, dass er Befreiung verhindert. Er ist sozusagen die treibende Kraft von Samsara. Er ist immer wieder die Energie, die die Menschen animiert, weiterzumachen, immer weiterzumachen und nicht zu einem glücklichen Ende zu kommen und Freiheit von Samsara zu erreichen. So, da haben wir schon ein bisschen was über seine verschiedenen Eigenschaften gehört. Und es wundert nicht, dass er im Kanon auch beschrieben wird als einer, der im gesamten Kosmos, würden wir sagen, eine Sonderstellung einnimmt. Der Warte sagt an einer Stelle, es gibt vier Wesen, die sich durch eine Besonderheit hervortun. Das eine bin ich selbst, das ist klar. Das andere ist Rahu, ein Dämonenfürst, der sich auszeichnet, dass er den größten physischen Körper aller Wesen überhaupt hat. Kleine Anekdote, der sagte mal, ich weiß gar nicht, warum die Menschen sagen, dass das Meer so tief ist. Das geht mir ja gerade mal bis ans Knie. Das nur am Rande. So, dann haben wir Mandata. Das ist ein mythischer König, der sich dadurch auszeichnet, dass er in den Sinnesgenüssen sozusagen an vorderster Front steht. Also der hat alles am besten sozusagen ausgeschöpft. Und dann der letzte und der vierte, das ist eben unser Mara, der erste ist, was Einfluss angeht. Ja, also was die Beeinflussung, was die Herrschaft über andere Wesen angeht. Da ist er sozusagen der Top-Manager. Und das ist gerade sein Punkt. Ja. Sein Hauptanliegen ist Macht. Nicht so sehr, ich will die Welt genießen, das ja, am Rande sozusagen. Er will Macht, er möchte, dass möglichst alle Wesen ihm unterworfen sind, dass keiner aus seinem Netz entschwinde, dass er Chef von der Tianze ist. Und es funktioniert natürlich nur, wenn ein solches Wesen auch entsprechende Machtpositionen hat, beziehungsweise über Machtmittel verfügt. Und von ihm wird das gesagt, dass er eine ganze Reihe von Fähigkeiten entwickelt hat, insbesondere natürlich magische Macht, etwa, dass er die unterschiedlichsten äußeren Formen annehmen kann. Im Kanon wird immer mal berichtet, dass er verschiedene Tiererscheinungen annimmt oder sich auch als Mensch mal verkleidet oder auch mal als Lichterscheinung auftaucht. Nicht? Also ganz merkwürdige Dinge, die da berichtet werden. Und er produziert auch, das kennt ihr sicher von den vielen Stories, Er produziert auch mancherlei an schrecklichen Naturereignissen, Dunkelheit, Sturm, dem war ja auch der Buddha schon ausgesetzt und, und. Aber das Entscheidende ist, dass er die psychologischen Tricks auf Lager hat, die man braucht, um Menschen zu beherrschen. Und das sieht so aus, dass er einfach in der Lage ist, die Psyche des Menschen zu beobachten und zu sehen, wo die Schwachstellen sind. Und dann versucht er, in diese Schwachstellen sozusagen hineinzugehen. Ich werde nachher noch Beispiele nennen, wo man das ein bisschen konkretisiert sieht. Um sozusagen in dem Menschen selbst das, was noch an negativen Seiten da ist, so in den Vordergrund zu heben und zu sagen, ja, geh doch in die Richtung, das ist schon gut für dich. Ja. So, jetzt gibt es aber zum Glück die Möglichkeit, mit Mara, wenn man ihn denn kennt, ordentlich umzugehen. Das heißt, dieses Wesen, trotz seines hohen Einflusses, ist eben nicht unbesiegbar. Am Beispiel des Erwachten kann man das nachvollziehen. Er war ja wieder einer in unserer Zeitepoche, die in der Lage waren, Mara zu besiegen. Und der Buddha hat auch jede Menge von Möglichkeiten und Übungen und Tricks uns verraten, wie wir das selbst sozusagen übernehmen können. Und es heißt, dass bei den Göttern dreimal gejubelt wird. Es gibt drei Anlässe, dass die Gottheiten, die Devas, jubeln. Einmal, wenn jemand in die Hauslosigkeit zieht. Weil dann sagen sie, guck an, da will jemand mit Mara kämpfen. Und das zweite Mal jubeln sie, wenn einer nur wirklich anfängt zu trainieren, sich auf Vordermann zu bringen und die Übungen auf sich zu nehmen, die das Erwachen beflügeln. Dann sagen sie, guck, da kämpft einer mit Mara. Ah, schön. Und zum Schluss, der dritte Anlass, wenn einer endgültig die Befreiung erreicht hat, dann jubeln sie natürlich noch mehr und sagen, jetzt hat einer Mara besiegt und triumphiert. Also, das ist sozusagen das Ziel, das sich Praktizierende setzen, mit Mara zu kämpfen und am Ende zu jubeln. Das hat natürlich seinen Vorlauf. Dieser Kampf ist ja nicht mit einer Runde sozusagen erledigt, aber man kann sagen, je mehr die eigene spirituelle Praxis voranschreitet, je mehr man sich innerlich läutert, umso weniger Einfluss, umso weniger Macht hat natürlich Mara. Und ein großer Sprung ist da erreicht, wo die Vertiefungen erlebt werden, wo man die Vertiefungen, die Jhanas sozusagen erlebt, weil das wirklich im Leben des Menschen ein qualitativer Sprung ist. Da will ich das nochmal zitieren, was der Buddha da sagt. Wenn ein Mönch in der ersten, zweiten, dritten oder vierten Vertiefung weilt, zu einer solchen Zeit weiß der Mönch, gesichert vor Gefahr, lebe ich jetzt für mich selber und habe nichts mehr zu schaffen mit Mara. Und auch Mara, der Böse, weiß, gesichert vor Gefahr, lebt jetzt dieser Mönch und hat nichts mehr mit mir zu schaffen. Also da ist so ein erster Cut. Weil da trennen sich die Erlebensbereiche, da hat Mara dann keinen Zugriff mehr auf die Psyche eines solchen Menschen. Und mehr und intensiver wird das Ganze noch, wenn jemand die Sphäre der Formlosigkeiten erreicht. Also noch eine Dimension über den Vertiefungen. Dort wird gesagt, so heißt es von diesem Mönch, dass er dem Mara ein Ende gemacht hat. Das Auge Maras geblendet hat und entgangen ist den Blicken des Bösen. Weil da, wo keine Form mehr ist, da hat Mara nun als Mensch, als Wesen der Sinnensphäre keinen Zugang mehr. Und der vollkommene Sieg ist natürlich dann erreicht, wenn alle Asavas, alle Triebe, alle Tendenzen der Psyche völlig bereinigt sind und aufgehoben sind. Dort heißt es dann am Ende, und entronnen ist dem Haften an der Welt. Dieser Mönch, ja, ist entronnen dem Haften an der Welt. Ja, wer raus ist aus der Nummer, auf den hat man keine Zukunft mehr. Das macht mal genügen als einen ersten Überblick über die Eigenschaften Maras. Und ich will jetzt noch mal ein paar Beispiele heranziehen, um zu gucken, wie agiert er denn praktisch, dass man sein Handeln und sein Vorgehen mal konkreter sieht. Und da gibt es im Samyutta Nikaya eine ganze Gruppe von Lehrreden. Bhikkhuni Samyutta heißt das, wo beschrieben wird, wie Nonnen mit Mara umgehen, beziehungsweise wie Mara den Nonnen begegnet. Und alle Lehrreden haben so ein gleiches Muster, also die sind nach demselben Schema gestrickt. Die Nonnen haben gerade ihren Almosengang beendet, wollen sich in die Meditation zurückziehen. Mara tritt ihnen in den Weg, will sie erstmal durcheinander machen, will sie geistig und emotional sozusagen verwirren und will da verhindern, dass sie in die Meditation kommen. Also gerade seinen Herrschaftsbereich verlassen wollen. Und da habe ich drei Beispiele ausgesucht, wie Mara sozusagen konkret psychologisch da vorgeht. Gleich vorab nochmal, der Trick dabei ist immer, dass die Nonnen sagen, du bist Mara, kenne ich. Vergiss, komm, geh. Und das ist die große Schwachstelle von Mara. Wenn man ihn erkennt, dann muss er wie Rumpelstilzchen das Feld verlassen und sagen, hier habe ich nichts mehr zu suchen. Ja? Das ist der große Knackpunkt, Mara zu identifizieren und damit erstmal zu entmachen. Und die Strategie ist zunächst mal eine psychologische, zitiere nochmal. Deine Absicht ist, Angst zittern, Hautschaudern hervorzurufen und sie, die Nonnen, von der Absonderung abzubringen. Also emotional will er die Wesen durcheinander bringen, damit sie ihren klaren Kurs verlieren. Also Mara spricht zu dieser Frau, Ajivaka. Es gibt kein Entkommen in der Welt. Was willst du erreichen mit der Absonderung, mit der Meditation? Genieße die Wonnen der sinnlichen Lust, damit du es später nicht bereust. Also die erste Angriffswelle ist immer die richtige Anschauung ins Wanken zu bringen. Ja? Die Nonnen haben ja die Idee, ich möchte Befreiung erreichen. Und er sagt, ach was ein Quatsch, das gibt's überhaupt nicht. Also Befreiung ist ja völliger Blödsinn, ist unmöglich. Genieß die Welt, da ist sie, genieß sie vor allen Dingen, solange du noch jung bist. Ja? Denn nachher ist es zu spät, da kannst du nur jammern. Und einer der Tricks ist immer zu sagen, genieß jetzt doch das Leben, später kannst du immer noch ins Kloster gehen. Ja? Läuft dir ja nicht weg. Wie man bei uns sagt, du kannst immer noch später in die Kirche gehen. Ja? Mach jetzt noch mal mit deinem Leben, was du richtig machen kannst. So, also Nirvana ist eine Illusion, taucht alles nichts. Wende dich dem Weltlichen zu, da gehörst du hin. Aber diese Alavika ist unbeirrt. Sie lässt sich nur im Moment ein bisschen irritieren, weil sie nicht weiß, was da vor sich geht. Aber sofort kann sie das richtig einordnen und sagt, nee, das nehme ich dir nicht ab. Es gibt ein Entkommen in der Welt. Mit meiner Erkenntnis habe ich es wohl erfasst. Du Lässiger, du Böse, du kennst diesen Weg freilich nicht. Das unterscheidet uns eben, ja, beide. Was du Wonne der sinnlichen Genüsse nennst, nicht Wonne, ist das jetzt für mich geworden. Also seht ihr, da ist kein Anknüpfungspunkt, da ist eine klare Auffassung, eine klare geistige Linie. Und da kann er nicht einhaken, nicht? Die Nonne ist sich der Minderwertigkeit der Sinnenfreuden bewusst. Sie lässt sich da auch gar nicht mehr locken. Von daher hat Mara einfach das Spiel verloren. Da merkte Mara der Böse, es kennt mich die Bhikkhuni Alavika und verschwand auf der Stelle. Leidvoll und betrübt. So, das ist die Schwäche Maras. Wenn er erkannt wird, hat er keinen Einfluss mehr. Ja, ist er außen vor. Und seine Strategie baut auf Täuschung. Ja, er will nicht erkannt sein, er will unter anderen Vorstellungen, Bildern, Erscheinungen sich da unterjubeln. Aber wenn sozusagen die Identifikation klar ist, dann ist die Sache sofort erledigt. Das ist ein spezielles Dukkha auch, dass er halt immer mal wieder erkannt wird und dass sich Menschen oder andere Wesen seinem Zugriff entziehen. Zweites Beispiel, bisschen anders, aber doch ähnlich, die Nonne Soma, das setzt er auf die Frauenkarte. Ist damals auch vor 2500 Jahren schon bekannt gewesen, indem er einfach die Minderwertigkeit der Frau sozusagen ins Feld führt. Ach, zu dieser Nonne sagt er, die da von den Weisen erreicht werden kann, die schwer zu erlangende Stätte, sie kann nicht mehr von einem Weib erreicht werden mit ihrem Zwei-Finger-Verstand. Also da merkt man, dass es bei seiner Strategie nicht so genau drauf ankommt. Vorher sagt er, Freiheit, könnt ihr vergessen, ist gar nicht erreichbar, läuft nicht. Und weil es jetzt eine Frau ist, sagt er, probier es mal so rum. Ja, Männer können das, klar, die haben ja auch hier was im Kasten. Aber ihr Frauen mit eurem Zwei-Finger-Verstand, ihr seid leider nicht in der Lage. Tut mir leid, also sucht euch was anderes. Und die Nonne ist auch clever, lässt sich da nicht aus der Ruhe bringen, sagt, also auf das Weibsein oder auf das Frausein kommt es überhaupt nicht an. Wenn man sich trainiert, wenn man Weisheit erwirbt, wenn man Tugend erwirbt, wenn man Sammlung erwirbt, wenn man also den Dhamma schaut, dann spielt die Rolle Frau, Mann überhaupt keine, die Rolle spielt keine Rolle, sondern es kommt darauf an, dass man diesen spirituellen Dreischritt geht und dann Freiheit erreichen kann, wie jeder andere auch. Ja. Und dann wird noch gesagt in einem späteren Satz, ja, Mara kann gerade dann, sagen wir, Einfluss nehmen oder sich dazwischen schieben, ja, wenn sich jemand eben identifiziert. Wenn einer sagt, ich bin ein Mann, du bist eine Frau, so ungefähr, ja, dann ist sozusagen der Angriffspunkt gegeben, wenn man da nicht aufpasst. Ist man schnell auf dem abseitigen Weg. Dritte Attacke, dass wir das auch nochmal mitkriegen, ist die Verbreitung von falschen Anschauung oder die Befestigung von falschen Anschauungen. Und die wichtigste falsche Anschauung ist ja, es gibt sowas wie ein Ich, es gibt sowas wie ein Selbst. Ja, das ist so tief verwurzelt, dass das praktisch die Königsdisziplin ist, mit der Mara immer am schnellsten vorankommt. Von wem ist denn dieses Lebewesen gemacht, will er von der Nonne wissen. Wo ist der Verfertiger des Lebewesens? Wie ist das Lebewesen entstanden? Wie wird es aufgehoben? Also immer das Wesen, die Person, wo kommt die her und so weiter. Und sie sagt ganz kühl, ja, warum hängst du so an dem Wort Lebewesen? Das ist nur deine Irrlehre, Mara. Wo da nur eine Anhäufung von bloßen Gestaltungen ist, da nimmt man kein Lebewesen wahr. Denn wie bei Ansammlung der Bestandteile das Wort Wagen entsteht, heute wird man Auto sagen, so entsteht, wenn die Lebensbestandteile vorhanden sind, der Ausdruck Lebewesen. Aber nur das Leiden entsteht da, Leiden ist vorhanden und vergeht, nichts außer dem Leiden entsteht, nichts anderes als das Leiden wird aufgehoben. Also dieses Gleichnis kennt fast keiner aus den Lehrreden, aber fast jeder, der es schon mal gehört hat, kennt es von Melinda Panha, wo das sozusagen ein ganz berühmtes Gleichnis dafür ist, dass das Wort Ich selbst, dass das im Grunde nur ein konventioneller Ausdruck ist für die Tatsache, dass eine bestimmte Konzeption oder Kombination von den Daseinsfaktoren vorhanden ist. Szenenwechsel. Wir lassen die Frauen mal beiseite für den Moment. Und ich möchte jetzt berichten über Mara Dusi. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass Maras auch als konkret benennbare Personen auftauchen. Und da haben wir einen längeren Bericht in der mittleren Sammlung, Maras Verweisung, heißt das, das ist die M50. Und das ist bemerkenswert, weil hier der Mönch Moggallana, also der geheilte Mönch Mahamoggallana, von sich selbst berichtet, wie er früher selbst einmal Mara war. Und das berichtet er, als ihm jetzt als Mönch der jetzige Mara begegnet. Bei dieser Gelegenheit ging der ehrwürdige Mahamoggallana im Freien auf und ab. Und bei jener Gelegenheit schlüpfte Mara der Böse in den Bauch des Ehrwürdigen und drang in seinen Darm ein. Da erwog der ehrwürdige Mahamoggallana: Warum fühlt sich mein Bauch so schwer an? Man möchte meinen, er sei voller Bohnen. Kann man fast lachen drüber, ja, aber es scheint eine Komponente zu sein, dass Mara, Klammer, oder andere aus dieser Kategorie, diesem Umfeld, auch durchaus fähig sind, körperliche Belästigungen, körperliche Schwierigkeiten den Menschen zuzufügen. Mahamoggallana geht dem nach, er ist ja schon in Meditation sozusagen darauf gestimmt, in sich zu gucken und stellt fest, Mara hat mich besessen gemacht, und sagt, komm, verschwinde, geh raus. Der will sich erst wie immer ein bisschen tarnen, aber hat keine Chance. Mara, geh raus und lass mich in los, lass mich in Ruhe und lass die Mönche in Ruhe und lass den Buddha in Ruhe, sonst geht's dir übel, wirst du mal sehen. Also ich warne dich. Und jetzt setzt Mara an, sozusagen als pädagogischen Hinweis für den jetzigen, was er früher selbst gemacht hat und welche Folgen daraus entstanden sind. Es geschah einmal, du Böse, dass ich ein Mara namens Dusi war und ich hatte eine Schwester namens Kali. Und du warst ihr Sohn, also warst du mein Neffe. Höchst merkwürdige Konstellation, ja. Also einmal können wir dem Absatz nochmal entnehmen, dass Mara eine Person ist, ganz konkret. Andererseits aber auch eine wechselnde Amts. Ein wechselndes Amt, eine Funktion, eine existenzielle Funktion. Ja. Und was auch erstaunlich ist, dass jemand, der in dieser Existenz ein Geheilter ist, und zwar einer der Hauptjünger des Buddha, also einer der Spitzenpositionen im Sangha, war noch in diesem selben Weltzeitalter auch mal ganz unten in der Existenz, war sozusagen das schlimmste Wesen, das wir finden, war Mara. So. Nochmal Position, Mara ist nicht fixiert, sondern Mara ist etwas, was sich wandelt, wie jede Person sich ins Bessere oder Schlechtere verwandeln kann, und zwar von dem einen Extrem zum anderen Extrem hin. Und am Rande, dass selbst in diesen Erlebensbereichen sowas wie Verwandtschaftsbeziehungen noch vorhanden sind. Also der jetzige Mara war der frühere Neffe von Moggallana, als der Mara war. Sieht man mal, wie unsere Wahngespinste oder wie die Wahngespinste der Existenz verflochten und irre sind. So, und jetzt berichtet Moggallana, sprich Mara Dusi, was er früher an Mist gebaut hat. Und insbesondere war zu berichten ein Angriff auf einen der Hauptjünger des damaligen Buddha Kakusanda. Sanjiva hieß er. Und er war sehr beliebt bei der Bevölkerung und geschätzt, weil er einerseits ein sehr ethisch reines Leben geführt hat, andererseits auch sehr fit war in den Vertiefungen, also hat ein großes Plus bei der Bevölkerung. Und das ist natürlich dem Mara immer dann im Auge, wenn einer wirklich so ausschert, das ist einer, der muss irgendwie angegangen werden, das kann man nicht einfach durchgehen lassen. So, weiter im Bericht. Dann, böser dachte der Maradusi, da gibt es diese sittsamen Bhikkhus von gutem Charakter, aber ich kenne ihr Kommen und Gehen nicht. Ich will nun die brahmanischen Haushälter in Besitz nehmen und zu ihnen sagen, kommt und beleidigt, verunglimpft, beschimpft und belästigt diese sittsamen Bhikkhus von gutem Charakter. Und wenn sie von euch beleidigt, verunglimpft, beschimpft und belästigt werden, dann wird vielleicht eine Veränderung in ihrem Geist stattfinden, wodurch der Maradusi möglicherweise eine Chance erhält. Also die Strategie ist klar. Er denkt, die Mönche, die tun so, als wären sie so doll, aber wahrscheinlich haben sie doch noch irgendeine Schwäche. Meistens ist das Ego, das Selbstwertgefühl, Ich-Behauptung noch eine Schwäche. Also guckst du mal, ob du das kitzelst. Vielleicht ärgern sie sich dann, regen sich auf, haben dumme Gedanken, reden irgendwie dummes Zeug und machen vielleicht was Falsches. Und ich habe als Maler sozusagen einen guten Eingriff dazu. Und da er das nicht selbst machen will, geschickterweise schickt man andere vor, denkt er, na, die Brahmanen, die da hier in diesem Dorf sind, die sind den Bhikkhus sowieso nicht so gewogen, das sind ja feindliche Lager in gewissem Sinn. Ich animiere die mal, dass sie die Mönche beleidigen. Also er macht das auch, flüstert ihnen ein, komm, mach das. Und die Brahmanen springen auch auf diesen Zug und sagen, ja, ihr kahlköpfigen Mönchlinge, ihr braun gehäuteten Nichtstuer oder was auch immer. Also sie geben sich richtig Mühe, um da Ärger zu erzeugen. Aber wie das in einer guten Geschichte so ist, haben sie beigehalten oder bei diesen Bhikkhus zumindest keine Chance. Sie lassen sich einfach nicht drauf an. So, jetzt ist die Frage, wie das karmisch zu bewerten ist. Ja? Weiter im Bericht. Böse von diesen Menschen, wenn sie bei jener Gelegenheit starben, erschienen die meisten bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrung geprägt sind, wieder an einem unglücklichen Bestimmungsort, Verderbnis erreichend, ja sogar in der Hölle. So, wie ist die karmische Konstellation? Wenn man diesen Satz sich mal genau anguckt und die Szene sich genau anguckt, wird deutlich, dass Mara keinen zwingenden Einfluss hat. Nicht? Er kann diese Brahmanen sozusagen nicht fernsteuern, dass die dann das machen, sondern er muss einen Ansatz finden, dass sie es zumindest auch halb wollen. Ja, und dann sagen, ja, mach das ruhig, das ist gut, die haben das mal verdient. Und dann machen die das auch. Und das wird in diesem Satz, den ich vorgelesen habe, nochmal deutlich, dass die Brahmanen das dann aber auch willentlich gemacht haben, angestiftet, aber willentlich es gemacht haben und deshalb auch die Konsequenzen für ihr negatives Tun erlebt haben. Nicht? Also wer Wesen von dieser Heiligkeit beleidigt, verunglimpft, der hat entsprechend ja einen Abstieg zu erwarten. Psychologisch gedeutet würde ich das so sehen, Mara steht nun für die äußeren Verlockungen der Welt, nicht für sinnlichen Wahrnehmungen, für die Sinnesobjekte, die treffen bei uns auf irgendwelche Anliegen, auf Empfindlichkeiten. Und jetzt hat jeder Mensch die Wahl. Ja? Gehe ich diesen Empfindlichkeiten nach, folge ich meinen Trieben oder baue ich Widerstand auf? Bin ich achtsam und sage, oh je, nein, nicht mit mir? Oder bin ich blind und lasse mich auch sozusagen verführen, in eine Richtung zu gehen, die der klare Verstand mir eigentlich ablehnt? Ja, der klare Verstand sagt nein. Also wenn man von dem Wort des Verführtwerdens spricht, ist da immer noch die andere Komponente drin, also sich auch verführen lassen. Ja, wie Goethe schon so schön sagt, halb zog er sie und halb sank sie hin. Also wenn sie nicht hinsinken will, dann kriegt der Typ eine hinter das Ohr und die Sache ist gut. Aber wenn sie so hinsinken will, ist das Ziehen natürlich auch entsprechend leichter. Und so ist das auch mit der karmischen Konsequenz. Ich lasse aus das Gegenteil, weil nachdem Mara gesehen hat, das funktioniert so nicht, sagt es seinen Mönchen, also macht's andersrum, lobt sie über den Klee. Ne? Ihr seid ganz toll und ihr seid ja die Überbegußen. Wir sind so glücklich, dass ihr in unserem Dorf seid und so. Probiert Mara auch über seine Brahmanen, aber wieder blitzen die ab. So. Und jetzt kommt Kakusanda, der damalige Buddha, ins Spiel, der seine Mönche und alle, die das wollen, entsprechend aufrüstet mit seinen Vorschlägen, wie sie denn mit dieser Situation oder ähnlichen Situation umgehen soll. Das eine ist, wenn ihr beleidigt werdet, nicht darauf hören, nicht eindringen lassen, sondern das alte Rezept aus der Schublade holen, Metta entwickeln. Nicht? Den Beleidigen gegenüber Wohlwollen zeigen. Und umgekehrt, wenn sie euch loben und sagen, wie toll ihr seid, auch nicht drauf springen, sondern die Vergänglichkeit betrachten. Vor allen Dingen auch die Unschönheit und Wandelbarkeit des Körpers. Da ist nichts, worauf man wirklich stolz sein kann, was so das eigentliche Menschsein angeht. Also weder Lob noch Schmeichelei noch irgendwas an Beleidigung hat in diesem Falle gefruchtet. Und jetzt kommt es noch in dieser Szenerie zu einem großen dramatischen Schlusspunkt, wenn man so will, weil Mara verliert nun in dieser Situation wirklich den Überblick und tut etwas, was man nun gar nicht machen sollte. Er begeht einen tätlichen Angriff jetzt auf den zweiten Jünger, indem er jetzt einen brahmanischen Buben animiert, nimmt doch einen Stein und wirft ihm den an den Kopf. Ja, das ist übel. Die Szene will ich euch vorlesen. Dann, als es Morgen war, zog sich der Erhabene, verwirklicht und vollständig erwacht, an, nahm seine Schale und äußere Robe und ging in das Dorf um Almosen mit dem ehrwürdigen Vidura als seinem Aufwärter. Das ist der zweite Jünger des Buddha. Dann nahm der Maradusi einen bestimmten Jungen in Besitz, hob einen Stein auf, schlug dem ehrwürdigen Vidura damit an den Kopf und schlitzte ihm den Kopf auf. Der ehrwürdige Vidura folgte dem erhabenen Kakusanda dicht auf den Fersen, wobei das Blut aus seinem aufgeschlitzten Kopf rann. Da drehte sich der erhabene Kakusanda, verwirklicht und vollständig erwacht, um und schaute ihn mit dem Blick des Elefanten an. Dieser Maradusi kennt keine Grenzen. Und bei diesem Blick böser stürzte der Maradusi von jenem Ort und erschien in der großen Hölle wieder. Also karmischer Aspekt, die schlimmste Missetat, die man begehen kann, ist ja fast einen Heiligen zu verletzen, willentlich zu verletzen. Und da ist natürlich das, was an Folgen sich zeitigt, entsprechend tut's weh. Und erinnern wir uns nochmal, dieser Maradusi, der da gerade nach unten strudelt, ist der, der ein paar hunderttausende Jahre, wollen wir in Zeiten nicht rechnen, als der große Mahamoggallana sozusagen eine ganz andere Rolle in der Existenz spielt. So, letzte Runde, wenn ihr noch könnt. Mara und der Buddha. Man kann sich vorstellen, dass sich Mara nicht nur um Kreti und Pleti kümmert, sondern auch mal direkt an seinen Hauptwidersacher herangeht. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Szenen, wo das geschildert wird. Und da werden wir sehen, dass die Strategien immer wieder ähnlich sind. Die Hauptstrategien ist Verführung zur weltlichen Macht und Verführung zum materiellen Besitz. in Klammern gar nicht viel anders, als unser europäischer Teufel mit Jesus umgegangen ist. Er hat das auch ihm gesagt. Wenn du willst, ein Wort genügt und ich gebe dir Macht über die ganze Welt. Und wenn du Hunger und Durst hast nach deinem Fasten, sag was und alles wird sozusagen erledigt. Also das ist eine der Haupt, ja, Ansatzpunkte überhaupt, das Ego füttern. Ich, Macht, ich bin wer, ich will wer sein. Und dann das Sinnliche haben wollen, genießen. So, wie geht das aus? Da gibt es eine Szene, wo der Buddha mal nachdenkt, wie ist das eigentlich bei den Menschen, wenn man da ein König ist? Kann man ein Reich regieren, ohne zu töten, ohne Schlimmes zu tun? Oder muss man da manchmal wirklich Dinge tun, die nicht in Ordnung sind? Und Mara, der dem Buddha immer nachschleicht, merkt, aha, da ist ein Schwachpunkt, gehst du mal hin, da spricht ihn an. Da nun merkte Mara der Böse die erwägenden Gedanken des Erhabenen und begab sich dorthin, wo sich der Erhabene befand. Nachdem er sich dorthin begeben hatte, sprach er zu dem Erhabenen also: Es soll doch Herr der Erhabene Königsherrschaft ausüben. Es soll der Führer auf dem Heilswerk die Königsherrschaft ausüben, ohne zu töten, ohne töten zu lassen, ohne zu erobern oder erobern zu lassen, ohne Leid zuzufügen oder Leid zuzufügen lassen. Ja. Mache die Herrschaft in völliger Gerechtigkeit, übe dies so aus. Natürlich blitzt er ab, denkt mir doch mal, warum? Der Buddha hatte in seiner Jugend schon diesen Weg ausgeschlossen. Er war doch als Prinz, als Kronprinz destiniert, Raja der Sakyas zu werden. Hat damals schon gesagt, hat doch gar keinen Tauch, bringt nichts. Und deshalb ist jetzt dieser Versuch völlig witzlos nach all den neuen Erfahrungen, die der Buddha inzwischen gemacht hat. Aber Mara gibt natürlich nicht auf, wirft gleich seinen zweiten Köter auf, materieller Besitz. Und erinnert den Buddha, denk doch mal dran an deine magischen Fähigkeiten. Du kannst doch alles, was das Herz sozusagen begehrt, kannst du dir selbst schaffen. Du hast doch gar kein Problem. So, wie sieht der Dialog aus? Wenn er es wünscht, Herr, könnte der Erhabene den Himavant, also den Himalaya, den König der Berge, in Gold verwandeln? Was will man denn mehr als den ganzen Himalaya als Gold? Antwort: Und würde auch der ganze Berg zu Gold und Silber, selbst doppelt wäre es nicht genug für einen einzelnen Mann. Weiß man das, wird man entsprechend leben. Wer das Leiden gesehen hat, worauf es beruht, wie könnte ein solcher Mensch den sinnlichen Genüssen sich zuneigen? Wenn er erkannt hat, dass das Hängen an den Lebensgütern eine Fessel ist, da wird der Mensch um ihre Beseitigung sich bemühen. Also hier tauchen Sphären auf, die sich ausschließen, die auch gar keine Berührungspunkte mehr haben. Begehren, sagt der Buddha, ist nicht zu stillen. Das ist sozusagen das Prinzip selbst, das Begehren nie sagt, ich habe genug, sondern sagt immer wieder, noch mehr, gibt noch was dazu. Und dem entkommt man, indem man Dukkha bis in die tiefsten Tiefen durchschaut und dann fällt all das ab, was so der normale Mensch als die Highlights seines Lebens betrachtet. Und wenn diese Vorgehensweise nicht nutzt, ich sage das nur als Stichwort, dann zieht Mara auch mal andere Register und versucht dann Wesen einzuschüchtern, indem er alle möglichen seltsamen Formen annimmt und mit großem Getöse die Menschen erschrecken will. Könnt ihr euch vorstellen, dass das bei dem Buddha auch nicht funktioniert, weil er immer dieselbe Antwort kommt: Du bist doch Mara, da kann ich doch nur lachen, du bist erkannt, komm, verzieh dich so ungefähr. Ja. So, letzter Punkt zu dem Buddha. Das ist ein erster dramatischer Höhepunkt in der Begegnung schon unmittelbar nach dem Erwachen des Buddha stattgefunden hat. Ihr müsst euch vorstellen, dass der Bodhisattva irgendwann mal in die Hauslosigkeit gezogen ist und gesagt hat, ich will die Freiheit finden. Mara, hellhörig geworden, da musst du gucken, das musst du verhindern. Und er ist ihm, wie es heißt, 7 Jahre Schritt auf Schritt gefolgt und hat immer geguckt, wo findest du eine Schwäche, wo findest du eine Lücke, wo kannst du dich da zwischenschieben. Hat aber nichts gefunden. Und jetzt ist der Bodhisattva ein Buddha geworden, ist erwacht und sozusagen in eine ganz andere Dimension eingetreten. Jetzt muss Mara retten, was noch zu retten ist. Also nähert er sich ihm scheinheilig und sagt, ach, was sitzt denn du da unter dem Baum? Du meditierst doch sicher, weil du Kummer hast. Oder wahrscheinlich hast du dem Dorf irgendwas fixiert und traust dich nicht mehr zurück. Oder hast dein Geld verloren und bist traurig. Oder du hast keine Freunde mehr. Irgendwas muss man ja machen, da meditiert man halt. Das wird doch bestimmt der Grund sein, warum du da sitzt. Der Buddha souverän, nachdem ich jegliche Wurzel des Kummers ausgerottet habe, übe ich Versenkung schuldlos und ohne Kummer. Nachdem ich alles Begehren nach Dasein und Lust abgeschnitten, übe ich Versenkung frei von weltlichen Einflüssen. Du Genosse des Lässigen, also erkannt bist du, Mara. Der Buddha weist auf seinen völlig anderen Status hin. Er versucht nochmal klar zu machen, was er nicht begreifen will, weil er es nicht wahrhaben will. Ich habe mich nicht nur zurückgezogen aus deinem Herrschaftsbereich, ich habe das völlig transzendiert. Wir gehören unterschiedlichen Dimensionen an. Wir können nicht mehr miteinander in irgendeiner Beziehung stehen und du, Böser, bist nicht mal in der Lage, meinen Pfad, also meinen geistigen Weg zu sehen, weil du da außen vor bist. Und jetzt muss Mara einfach nur sich bemühen, dass noch ein bisschen Schadensbegrenzung möglich ist. Also er sieht, da ist jetzt eine aus den Maschen rausgeschlüpft. Das kann ich nicht ändern, das passiert selten genug, schlimm genug, aber jetzt muss ich verhindern, dass der auch noch rumläuft und das anderen Leuten erzählt. Das ist ja der Schlimme. Wenn ein Erwachter anfängt, das auch noch mal zu erzählen, was er erfahren hat. So was macht er, geht hin, sagt, also hör mal, schön, dass du das gefunden hast, alles klasse für dich, genieß das jetzt und lass die anderen sein. Ja? Brauchst nicht zu lehren, lohnt ohnehin nicht. Es ist wieder ein Anknüpfungspunkt an das, was der Buddha mal gedacht hat. Ihr erinnert euch, dass der Wachte unmittelbar nach dem Erwachen erst gedacht hat, ach, eigentlich lohnt sich das überhaupt nicht. Ja? Die Leute verstehen es nicht, wollen es nicht hören, also lass es sein. Erst auf die Erinnerung von Brahmasahampati hat er gesehen, ah, da sind Menschen mit wachen Verstand mit Motivation und klaren Augen. Ein paar können es merken und erfahren und verstehen. Denen erzähle ich das. Also blitzte auch hier wieder ab. So, jetzt ist Maria fast völlig am Ende, weil schon in dem allerersten Gespräch nach dem Erwachen der Buddha sozusagen noch ein Programm verkündet. Nicht nur, dass er jetzt den einen oder anderen belehrt, sondern der Buddha sagt auch noch, ich werde nicht früher in das Nirvana eingehen, bevor nicht 4 Gemeinschaften etabliert sind. Ja, die Gemeinschaft der Mönche, die Gemeinschaft der Nonnen, der Laienanhänger und der Laienanhängerinnen. Und nicht, dass es nur Anhänger sind, sondern die müssen alle die Lehre verstanden haben. Die müssen in der Lage sein, auch argumentativ die Lehre verteidigen zu können. Erst dann, ja, dann bin ich überhaupt willens, mich von hier zu verabschieden. Und das ist natürlich Maras Scheitern auf der ganzen Linie. Das muss er zugeben. Jetzt ist sozusagen alles verloren. Jetzt kann ich nur betrübt und traurig sein. Und er bekennt dem Buddha gegenüber, also weißt du was, ich fühle mich wie ein Krebs, den Kinder aus dem Teich gezogen haben und mit Steinen alle Beine und Scheren kaputtgeschlagen haben. Also so fühle ich mich jetzt als Mara. Letzter Satz zu dieser Szene. Nachdem nun Mara, der Böse, zu dem Erhabenen diese seine Verzweiflung zeigende Strophen gesprochen hatte, ging er fort vom Platz und setzte sich unweit vom Erhabenen mit untergeschlagenen Beinen nieder, schweigend, verlegen, mit eingezogenen Schultern, gesenkten Hauptes, verdrießlich grübelnd, unfähig etwas zu erwidern, mit dem Stock auf den Boden kritzelnd. Das ist eine schöne kleine psychologische Studie für eines der fähigsten und einflussreichsten Wesens, die völlig am Ende sind, völlig verwirrt, verdattert, durcheinander, wissen gar nicht mehr, was los ist, und es bleibt nichts anderes übrig, als dass er sich irgendwo an den Weg setzt und ein Stöckchen nimmt und irgendwas an den Boden kritzelt. Das muss man sich mal vorstellen, sehr schön beobachtet. Ja, bleibt auch für Mara die Niederlage zumindest an diesem Punkt übrig. Er hat ja noch genug Möglichkeiten, wo er sich weiter verlustieren kann, aber an diesem Punkt ist absolut und unzweifelhaft deutlich geworden, dass Mara nicht unbesiegbar ist, dass er seine begrenzten Möglichkeiten hat, aber mehr nicht. Ich bin noch nicht zu Ende, atme nicht zu früh auf, weil ich noch eine Schlussfrage stellen will, die immer wieder gefragt wird und die sicher auch in euren Köpfen, in unseren Köpfen dauernd mal wieder auftaucht. Gibt es denn nun Mara wirklich? Das wollen wir jetzt mal wissen. Gibt es ihn denn wirklich? Wie real ist denn Mara? Ist er eine tatsächliche Person? Ist Mara nur eine Metapher? Oder ist Mara nur eine psychologische Kategorie? Ich will nicht jetzt auf den Wirklichkeitsbegriff eingehen. Dazu bin ich nicht in der Lage. Ist auch nicht nötig. Ich will nur darauf hinweisen, wie relativ die Begrifflichkeit von Wirklichkeit ist. Ja? Und ich habe mir für den Hausgebrauch sozusagen folgende Faustregel aufgeschrieben. Wenn man Menschen, Tiere, Situationen, die Welt für real hält, dann ist Mara genau so lange und genau so weit real. Wenn wir täglich Menschen begegnen, dann können wir auch Mara begegnen. Zweiter Punkt. Wenn wir das Leben verstehen als eine Fortsetzung von immer neuen Erlebnissen, die wir karmisch selbst sozusagen geschaffen haben, dann werden wir sehen, dass auch die Ereignisse, die wir ja im Zusammenhang mit einem Phänomen Mara haben, etwas ist, was erlebt wird, was im Erleben möglich ist, das wir Selbstverantworteten angestoßen haben. Und das Letzte, wenn man Mara symbolisch betrachtet, und das ist auch legitim, dann ist Mara nichts anderes als die Erscheinung der fünf Upadana Kanda, als die fünf Daseinsfaktoren. Und das wird von dem Buddha geradezu ausdrücklich nochmal bestätigt. Von Mara spricht man, o Herr, von Mara spricht man. Was ist denn Mara? Die Körperlichkeit ist Mara, das Gefühl, die Wahrnehmung, die Gestaltungen, das Bewusstsein, das sind Mara. So erkennend wendet sich der erfahrene edle Jünger ab von jeder Körperlichkeit, Gefühl und. Das ist der springende Punkt, wenn uns Mara begegnet, dass wir sozusagen die Wahl haben, welches Konzept von ihm für uns hilfreich und förderlich ist. Wenn das Konzept förderlich ist, da gibt es einen Bösen oder viele Böse, dann macht es helfen. Wenn wir es als Beschreibung für psychische, seelische Zustände ansehen, ist es auch legitim, wenn es uns hilft, unser Leben voranzubringen. Und wenn es nur ein Symbol ist für irgendwelche Dinge, Ereignisse oder ja, psychische Tatsachen, auch dann ist das legitim. Also kommen wir zu dem ja, etwas paradoxen Schluss, dass Mara einerseits viel realer ist, als man manchmal denkt, aber dass Mara andererseits auch viel weniger real ist, als man manchmal denkt. Und unsere Aufgabe ist es, unseren, den für uns geeigneten Mara zu finden und mit ihm so umzugehen, wie wir das an einigen Beispielen gelernt und gehört haben. Und dazu sind wir alle eingeladen.